Die Hoffnung, die am Verhalten der Führung unsichtbar bleibt, ist Beruhigungsrhetorik. Pläne scheitern und die können scheitern. Führung scheitert erst, wenn sie aus Stolz am falschen Plan festhält. Wer führen will, muss vorausfahren. Vorausreden reicht längst nicht mehr aus.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Was passiert, wenn der sorgfältig ausgearbeitete Plan schon vor dem eigentlichen Start ins Wanken gerät? Darüber, über Hoffnung und über Führungskräfte und über Führung spreche ich heute mit Ben Schulz. Er ist Unternehmer, Führungsexperte und Autor des Bestsellers Führungskräfte als Hoffnungsträger. Mit seiner Mission Hoffnungsträger 2.0 wollte er seine zentralen Thesen nicht nur erklären, sondern auch einem echten Praxistest unterziehen. Er war 14 Tage unterwegs, 3700 Kilometer, 94 Stunden auf dem Motorrad und ich freue mich, dass er mir jetzt hier online zugeschaltet ist. Hallo Ben.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ben, dein Buch Führungskräfte als Hoffnungsträger war auf der Spiegel-Bestsellerliste. Warum denkst du, war das Buch so erfolgreich und was waren so die Kernbotschaften?
Ich glaube, dass das Thema Hoffnung ein ganz relevantes Thema ist in unserer heutigen Zeit. Vor allen Dingen so die letzten Jahre haben gezeigt, dass, ich sag mal so, wir in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft ja gehofft haben, dass die letzten 6 Jahre irgendwie wieder zurück in so eine Normalität kommen. Und wir sind ja doch eines Besseren belehrt worden, dass wir auf einmal festgestellt haben, dass wir einen Marathon laufen. Was ich immer wieder sage heute, auch in Vorträgen und in Workshops, dass das, was wir aktuell haben und erleben, ist das neue Normal. Weil ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren mit Herausforderungen, Geschwindigkeit, hoher Komplexität und so weiter und so fort zu tun haben werden. Und dieses gewünschte Normal, was sich viele so, ja, ich sag mal, alles, was so vor 2020 irgendwie war, ich glaube, das kommt so nicht mehr zurück. Und vielleicht müssten wir einfach hergehen und sagen, mal diesen Wehmut von früher jetzt mal einen Haken dran machen und sagen, wie können wir mit neuer Perspektive, neuer Energie mutig in die Zukunft gehen, trotz aller, naja, ich sag mal, Widerstände und Herausforderungen, die wir erleben in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Firmen. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Hoffnung, und zwar als aktive Form, nicht als passive Form, einer der wesentlichen Punkte ist, mit Zuversicht und neuer Perspektive nach vorne zu gehen und mit den Dingen umzugehen, die auf uns schlagen. Und deswegen glaube ich, dass das ein relevantes Thema ist, vor allen Dingen gerade für die Wirtschaft und vor allen Dingen für Führungskräfte.
Du hattest dein Buch ja im Grunde verlängert durch die Aktion. Du hättest deine Thesen über Hoffnung, Vertrauen und Selbstführung ja auch in Vorträgen und Seminaren vermitteln können, was du ja auch machst. Aber warum war es dir wichtig, sie auf einer 3700 Kilometer langen Motorradreise selbst einem Praxistest zu unterziehen?
Ich glaube, die Führungsbranche weiß genug. Wir wissen alles über Führung und wir wissen eigentlich auch, dass Führungskräfte sich mit 2, 3 wirklich relevanten Themen auskennen muss. Ich sage immer, vergesst alles, was ihr über Führung gelernt habt. Ihr müsst eigentlich nur 2 Dinge wissen. A, wie funktioniert Kommunikation und B, wie funktioniert der Mensch? Ich merke aber doch, es fehlt an vielen Stellen Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit bei Führungskräften. Und das war für mich das Wichtige. Ich glaube, wir können auf Bühnen Vertrauen sprechen. Wir können Führungskräfte erklären, wie sie mit Unsicherheiten umgehen sollen. Wir können Bücher über Hoffnung, Selbstführung und Verantwortung schreiben. Aber in einem Seminarraum sind diese Bedingungen ziemlich komfortabel. Der Ablauf steht, die Technik funktioniert meistens und der Raum ist temperiert. Und dann kriegst du nach vielleicht ein paar Stunden Workshop oder nach 90 Minuten Vortrag, kriegst du dann einen Applaus und dann geht jeder wieder irgendwie zurück und alles ist wie vorher. Das hat mich an dieser Frage interessiert. Was trägt wirklich, wenn ein Plan außer der Reihe läuft? Und was sind die wesentlichen Bedingungen? Genau deshalb habe ich diese Tour gemacht. War ja schon die zweite. Die erste war nach Norwegen hoch ans Nordkap letztes Jahr und dieses Jahr diese Tour von Anchorage nach Vancouver. 14 Tage mit all diesen Faktoren, die du gerade schon genannt hast. Ja, das Spannende ist dann, du bist komplett vorbereitet, 7 Monate alles durchgetaktet und dann kommt dein Motorrad in Alaska an und du hast auf einmal einen Transportschaden und das war einfach komplett nicht eingeplant und was machst du dann? Damit ist dann auf einmal dein eigener Führungsanspruch ganz schnell auf dem Prüfstand, bevor du überhaupt die ersten Kilometer fährst. Und das ist Alltag von Führung. Ich glaube, dass genau auf der Straße diese Haltung, das ist einfach wichtig, weil das kannst du nicht inszenieren. Kannst du in einem Workshop kannst du eine Menge inszenieren. Aber das in den Alltag zu integrieren und dann auch wirklich diese Metapher zu nutzen, das war für mich so der wichtige Anknüpfungspunkt, das zu tun. Und ich wollte Hope and Trust Leadership erlebbar machen, also anfassbar, und zwar auf eine andere Art und Weise des Mitverfolgens, aber trotzdem auch des jeden Tags Reflektierens. Das war ja spannend, weil ich habe ja jeden Tag dann Führungsimpulse geschrieben mit auch passenden Reflexionsfragen dazu, und zwar immer passend zu dem, was ich an dem Tag erlebt habe. Und das ist dann schon spannend, wenn du siehst, wo greift Selbstführung, wenn Müdigkeit, Ungeduld, Druck, irgendwelche anderen Dinge dann auf einmal unverhofft um die Ecke kommen. Und wie gehen wir dann in solchen Situationen damit um? Weil auf dem Papier klingt das alles super, aber die Frage ist, ist es erlebbar? Und was passiert eigentlich dann, wenn es wirklich drauf ankommt? Und ich glaube, wer führen will, muss vorausfahren. Das ist mein Satz. Vorausreden reicht längst nicht mehr aus.
Kannst du nochmal erklären, was eine Moderatur mit Führung zu tun hat, und vielleicht so ein Beispiel nennen von einem deiner Führungsimpulse?
Naja, ich sag mal so, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, und was ich schon merke, ist, dass viele Dinge auf dem Motorrad während der Fahrt und im Ablauf natürlich unterschiedlich sind. Also ich sag mal ein Beispiel, das habe ich immer wieder zwischendurch. Wenn du auf dem Motorrad sitzt, musst du fokussiert sein. Du kannst dich nicht ablenken lassen. Das heißt, auf dem Motorrad geht kein großartig Telefontermine, da gehen keine Videocalls. Du musst fokussiert sein auf die Straße. Du musst fokussiert sein, was passiert. Du musst ein Gefühl für die Maschine haben. Und manchmal ist es auch so, dass wenn du auf dem Motorrad sitzt, mal für 2-3 Stunden, fühlt sich das manchmal an wie auf einem Schweigekloster. Da wirst du nämlich auf einmal mit deinen eigenen Fragen konfrontiert, denen du dann nicht ausweichen kannst. Du kannst dich zwar ablenken mit schöner Natur, aber das geht maximal eine halbe Stunde und dann bist du dann doch wieder bei der Frage. Und ich merke, dass in dieser Metapher Motorradfahren, wo es wirklich darum geht, ein Gefühl für die Straße, einen Weitblick zu haben, fokussiert zu sein, Entscheidungen zu treffen, mit dir alleine zu sein, reflektiert zu sein und diese Dinge, da passen viele, viele Dinge rein, die man super gut übertragen kann und die ich auf dieser Tour oder auch, wenn ich mit Leuten arbeite, auch gerne als Bild benutze, weil das ist anfassbar, das ist verständlich. Und so ist die Idee eigentlich entstanden, ich muss ehrlich sagen, eigentlich unter der Dusche vor 2 Jahren, zu sagen, komm, ich bringe diese 2 Dinge zusammen, weil das ist, glaube ich, etwas, das gibt es noch nicht so oft. Und da kann man was mit anfangen und das ist anfassbar. Und da steckt für mich so dieser Vergleich drin, warum das, glaube ich, aus meiner Sicht gut funktioniert.
Ja, man könnte auch sagen, das Motorrad ist der Prozess, den du steuerst sozusagen. Und jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, das Motorrad kam aber beschädigt an. Das heißt, der Prozess hat nicht funktioniert, wenn man so will. Und du hattest wenig Schlaf und Stress gerade zu der Zeit, nehme ich an. Gab es einen Moment, wo du dachtest, das könnte diese Mission scheitern lassen? Und was hat dir in dieser Situation geholfen?
Es gab einen elementaren Punkt. Ich bin am ersten Tag losgefahren und ich habe dann 2 Tage mit unterschiedlichsten Herausforderungen durch den Transportschaden gekämpft, der mir eigentlich erst am 2. Tag so richtig klar geworden ist. Und wir mussten ja dort oben in Alaska in eine Werkstatt. Und jetzt find mal, ich fahre ja eine Indien-Maschine, und jetzt find mal in Alaska den passenden Indien-Händler. Und es gab nur einen einzigen, der war in Fairbanks. Jetzt musstest du natürlich irgendwie koordinieren und gucken, wo findest du einen Anhänger, wie bringst du das Ding dahin, 400 Kilometer in die Richtung, wo du eigentlich nicht hinfahren willst. Und dann kommst du da an und dann sagt der Mitarbeiter, nachdem sie dann den Rechner ans Motorrad gepackt haben, boah, da muss mal unser Haupttechniker dran, da ist irgendwie sehr knifflig, aber der hat gerade Urlaub und der kommt vor bis in 4 Tagen nicht. Und dann standen wir da und gesagt, ach du Scheiße, weil das Problem ist, wir hatten bestimmte Termine, wir mussten das Begleitfahrzeug, was mitgefahren ist, mussten wir 3 Tage später eigentlich in 1000 Kilometer südlich wieder tauschen. Wir hatten also kein Zeitfenster. Es gab 2 Dinge, die haben uns dann wirklich geholfen und haben den Techniker angerufen, der aus dem Urlaub gekommen ist, dann 1 Tag später und sich die Maschine angeguckt hat. Und wir wussten nicht, können wir weiterfahren und kann der das Problem lösen, ja oder nein. Und es gab 2 Sachen. Das eine war, in der Nacht bis zum nächsten Tag, wo wir in die Werkstatt konnten und der Techniker kam, habe ich mir die Frage gestellt, und da habe ich sehr mit mir gekämpft, mit meinem eigenen Ego, so will ich es mal formulieren, weil ich gedacht habe, wenn wir morgen nicht weiterfahren können, was machen wir denn dann? Wir haben Tausende von Zuschauern und Lesern. Wir haben in der Zeit ja über 60.000 Leser gehabt von dem Newsletter. Und ich habe echt gekämpft. Es war auch so eine Art Trauer für mich, weil ich irgendwie dachte, boah, ich habe mich monatelang darauf gefreut und vorbereitet. Und jetzt könnte das scheitern. Und ich musste eine Entscheidung treffen, die habe ich dann auch getroffen. Am nächsten Morgen haben wir uns als Team kurz zusammengesetzt und ich habe gesagt, Leute, ich habe heute Nacht echt gekämpft, aber die Entscheidung heißt, das Motorrad ist nur das Symbol dieser Reise. Es geht um den Inhalt und der Inhalt heißt Hope and Trust Leadership. Und sollten wir mit der Maschine nicht weiterfahren, dann werde ich diese Tour mit dem Auto beenden und ich werde jeden Tag darüber schreiben. Das werde ich heute entscheiden. Dann sind wir in die Werkstatt und der Techniker hat nach 5 Stunden wirklich das Problem gelöst gekriegt und wir konnten weiterfahren. Und nachdem alles repariert war, saß ich ein bisschen mit den Nerven runter hinter der Werkstatthalle und habe 2 Zigaretten geraucht. Und da kam ein anderer Techniker, mit dem ich vorher nichts zu tun hatte, der kam raus, guckte mich an und sagte zu mir, "Why do you have no trust?" Das war seine erste Frage an mich. Und ich habe den angeguckt, ich glaube, wie ein Alien in dem Moment. Brody hieß er. Und Brody fragte mich den Satz, den ich normalerweise Führungskräfte im Workshop frage. Why do you have no trust? Und der sagt mir meinen Satz in Alaska, wo der Kerl nicht wusste, was macht er, auf was für eine Tour ist der unterwegs, mit was für Themen ist der unterwegs. Das war so, das Leben hat mir gerade in dem Moment meinen eigenen Satz um die Ohren gehauen. Und das war für mich so ein elementarer Moment, dass ich gesagt habe, ja Ben, du bringst anderen bei, dass sie Hope and Trust haben sollen. Und jetzt frag dich diese Person, die von dir nichts weiß, frag dich deine eigene Frage. Ich glaube, manchmal ist das so, dass das Leben genau mit diesen Fragen um die Ecke kommt und dir einen Spiegel vorhält. Und das war ein sehr, sehr besonderer und ein sehr wirkungsvoller Moment für mich, der auch in mir eine Menge verändert hat und der mich hat Mut fassen lassen zu sagen, Mann, der Kerl hat recht, jetzt geht's weiter. Und dann bin ich weitergefahren. Das war so ein ganz, ganz besonderer Punkt. Ich glaube, um das abzuschließen, Pläne scheitern und die können scheitern. Führung scheitert erst, wenn sie aus Stolz am falschen Plan festhält.
Ja, du bezeichnest ja Führungskräfte als Hoffnungsträger in dem Buch zum Beispiel. Das kann ja schnell nach Motivationsspruch und Seminarlektüre klingen. Was unterscheidet denn echte Hoffnung in deinen Augen von Schönreden, Durchhalteparolen und Blindenoptimismus?
Hoffnung ohne Konsequenz ist Selbstbetrug. Das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist wahrscheinlich die härteste Erkenntnis, die aus dieser Tour, die ich mitgebracht habe. Schönreden sucht gewünschte Stimmungen, so will ich es mal formulieren. Hoffnung hält die Wirklichkeit aber aus. Blinder Optimismus wartet auf eine gute Aussage oder die richtige Situation. Hoffnung schafft aber eine Richtung und die sucht mögliche Wege und setzt den nächsten Schritt. Und ich glaube, wir sind an vielen Stellen, sowohl in der Gesellschaft wie in unserer Politik, wie auch in der Wirtschaft, richtungslos geworden. Keiner weiß noch Richtung. Und damit ist Hoffnung für mich eine sehr bodenständige Form von Führung. Eine Führungskraft darf ihrem Team keine heile Welt vorspielen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Sondern der Punkt ist wirklich, dass eine Führungskraft verstanden hat, es geht nicht um Motivationsreden oder irgendwie Motivationskalendersprüche. Sätze wie, das wird schon wieder oder wir müssen jetzt alle mal positiv bleiben. Oder es gibt so Sätze wie, wir machen aus einem traurigen Lied eine schöne Melodie. Also Sätze habe ich schon gehört, das ist alles Bullshit. Das ist alles Quatsch. Sie zerstören nämlich Vertrauen. Und sobald das Team sowas erlebt bei einer Führung, dann wird Führung wirklich unangenehm und unglaubwürdig. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also echte Hoffnung beginnt mit Ehrlichkeit. So Sachen wie, in welcher Lage sind wir gerade? Was passiert gerade? Was wissen wir noch nicht? Welche Zumutungen liegen vor uns? Welche Richtung halten wir? Halten wir auch konsequent? Welchen Beitrag kann jeder Einzelne leisten? Das ist ganz entscheidend. Und genau dort liegt für mich die Verbindung zu Hope and Trust Leadership. Hoffnung gibt Richtung und Vertrauen aktiviert Menschen. Und das ist für mich ein ganz elementarer Punkt. Verantwortung muss geteilt werden. Das ist, glaube ich, für mich ein ganz entscheidender Punkt, wo ich einfach sage, Hoffnung gehört für mich heute zu einer der wichtigsten Skills, die heute Führungskräfte mitbringen müssen. Und das heißt für mich Hoffnung. Also die Realität ist ernst und trotzdem bleibt jemand handlungsfähig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und im Unternehmensalltag muss Hoffnung ebenfalls sichtbar werden. Und gerade bei Führung und den Führungsteams und bei Chefs. Ne? Sie zeigen sich in Entscheidungen, sie zeigen sich in einem ehrlichen Gespräch, sie zeigen sich in einer klaren Priorität. Sie zeigen sich darin, dass Führungskraft Verantwortung übernimmt, aber auch abgibt. Genau das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, wenn ich das auf einen Satz konzentrieren würde, würde ich sagen, Hoffnung, die am Verhalten der Führung unsichtbar bleibt, ist Beruhigungsrhetorik.
Führungskräfte haben ja eine besondere Verantwortung. Die sollen ihren Mitarbeitern Sicherheit, Orientierung, Zuversicht geben. Und gleichzeitig sind ja viele selber erschöpft, verunsichert unter permanenten Entscheidungsdruck. Wie kann jemand Hoffnung geben oder vermitteln, wenn er seinen eigenen inneren Nordstern gerade gar nicht mehr sieht?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, Führungskräfte und Chefs dürfen erschöpft sein. Aber entscheidend ist, diese Erschöpfung darf nicht zur heimlichen Führungskultur werden. Und da sehe ich eine große Gefahr drin. Also viele Führungskräfte funktionieren seit Jahren, gehen jeglicher Form über Grenzen hinweg. Sie lösen Probleme, die treffen Entscheidungen, sie tragen wirtschaftliche Verantwortung und halten nach außen dieses Bild aufrecht, dass sie alles unter Kontrolle haben. Das Problem ist, das Team erlebt aber trotzdem, wenn jemand erschöpft ist, was wirklich los ist. Manchmal auch zwischen den Zeilen nur. Das erlebt so Sachen wie kurze Zündschnur oder eine geringe Impulskontrolle. Wechselnde Priorität, das erlebt schwankende Entscheidungen. Morgen so, heute so. Da kommt ein Teammitglied morgens ins Büro und stellt sich schon die Frage, was führt unsere Führungskraft heute wieder im Schilde? Also dieses Thema von keine Kontinuität. Und die Führungskraft versucht ständig über Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle dieses ganze Thema irgendwie zu steuern und zu koordinieren. Und das ist ein falscher Ansatz. Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass Führungskräfte, und das ist für mich einer der wichtigsten Skills für die nächsten Jahre, dass eine wirksame Selbstführung einer der wichtigsten Werkzeuge und Instrumente ist, um wirksam zu sein als Führungskraft. Und Selbstführung fängt bei mir selber an. Und dieser Spruch, ich kann andere nur führen, wenn ich mich selbst gut führe, ja, den kennen wir aus Workshops. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass mir mal klar sein muss, wenn ich andere führen will und ich habe eine gute Selbstführung, ich werde geführt durch meine inneren Teile, Emotionen, Persönlichkeit, Charaktereigenschaften oder auch die Themen, die ich mitbringe aus der Historie. Bin ich mir eigentlich alle dieser Faktoren bewusst, warum ich bestimmte Triggerpunkte habe und wie bleibe ich, und das ist gesunde Selbstführung, wirksame Selbstführung, wie bleibe ich in herausfordernden Situationen handlungsfähig? Und deswegen glaube ich, dass gerade an der Stelle es super wichtig ist, sich dann auch wieder in die Lage zu versetzen, auch eventuell einen Nordstern zu entwickeln, ne? So wie du es formulierst. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dieses, du musst immer eine Vision haben, du musst einen Nordstern haben und. Das ist auch nett in der Literatur. Es gibt ja so gute Bücher wie von Simon Sinek, Start with Why und diese ganzen Dinge, ja. Das ist nicht falsch, aber ich weiß es auch von mir, ich habe nicht durchgängig das gesamte Jahr über Nordstern, weil ich einfach genug in Situationen komme, die emotional herausfordernd sind und wo ich manchmal auch abends auf der Bettkante hocke und mir die Frage stelle, warum tue ich mir das eigentlich nur an? Und das ist normal. Es geht auch nicht darum, diesen Zustand, diesen Nordstern ständig präsent zu haben. Nein, es geht darum, handlungsfähig zu sein in emotionalen Momenten, weil ich konsequent bin in dem, was ich entscheide, eine Richtung habe, mich immer wieder gut reflektiere, das gut im Blick habe, auch mit der Realität sauber abchecke und dass ich hergehe und sage, okay, ich darf mutige Entscheidungen treffen. Und auch das gehört zur Selbstführung, weil Mut bedeutet, ich treffe eine Entscheidung, ohne zu wissen, ob es erfolgreich ist, aber ich weiß, es macht Sinn. Und das ist, glaube ich, gerade für Führungskräfte ein ganz entscheidender Punkt. Also Selbstführung heißt, den eigenen Zustand zu verantworten, bevor das Team dafür bezahlt oder sogar im schlimmsten Fall die Firma.
Du betonst im Rückblick auf deine Aktion, du hast das, dass du zwar auf dem Motorrad gesessen hast, also gesteuert hast, aber nur durch dein Team und viele Helfer eigentlich angekommen bist. Was können die Zuschauer, die Unternehmer, Führungskräfte aus dieser Erfahrung für ihren Alltag mitnehmen?
Ich sage es mal sehr pointiert, eine Führungskraft und ein Chef muss weder ein Held noch ein Hero sein, sondern wir müssen verstehen, und das ist, eine gute Führungskraft weiß, dass sie andere Menschen braucht. Auf den Bildern von der Tour, klar, ich habe auf dem Motorrad gesessen, ich war zu sehen, ich war in den Videos und so weiter und so fort. Aber angekommen dann auch hinter in Vancouver auf der gesamten Tour sind wir im gesamten System. Und das ist für mich gleichzeitig eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ja, die sichtbare Person war ich, die sichtbare Strecke bin ich gefahren. Und dadurch entsteht schnell so eine Geschichte vom Einzelkämpfer, der sich durch Alaska, Yukon irgendwie durchkämpft und. Aber hinter dieser Geschichte steckt eine verdeckte Leistung. Also Beispiel, ne? Meine Frau hat monatelang die Planung übernommen. Die hat organisiert, hat alles koordiniert und Probleme gelöst hinter den Kulissen. Ich habe einen Kollegen dabei gehabt, einen Mitarbeiter, der ist Fotograf. Ich habe Leute in Deutschland gehabt im Team, die tagsüber, wenn wir geschlafen haben, die Postings gemacht hat, die ich vorbereitet habe. Ich hatte Support von Indian Motorcycle, die ich 24/7 anrufen konnte, wenn ich was hatte. Ich kann mich erinnern, ich habe an einem Tag den Kollegen von Indien, musste ich nachts um 2 aus dem Bett klingeln, gerade wo wir diese herausfordernde Situation hatten. Wir hatten Leute, die uns in der Werkstatt geholfen haben. Wir haben zwischendurch Menschen getroffen. Und das merkt man einfach da, wo Menschen ein Problem gesehen haben. Und das war auch sehr beeindruckend dort oben, kulturell. Also mal so ein Beispiel. Du fährst irgendwie an der Straße, hältst kurz an, weil du irgendwie mal pinkeln musst. Und jedes Auto, was vorbeikommt, da oben in Alaska, hält an, macht die Scheibe runter und fragt, can I help you? Also auch schon die Art dort oben, wie man miteinander umgeht, weil die auch wissen, in so einem rauen Land ist man aufeinander angewiesen einfach. Und das war schon eine sehr spannende Erkenntnis. Und deswegen heißt es für mich ganz klar, das haben wir als Team erreicht. Das war nicht ich. Ich war zwar der Botschafter von dem Ganzen ist, aber wir haben das als gesamtes Team, mehrköpfiges Team mit vielen Menschen durchlebt und durchgezogen. Und ich glaube, das nochmal zu punktieren an der Stelle, die Zukunft gehört Unternehmen, deren Menschen handeln, wenn der Plan bricht und der Chef gerade nicht im Raum ist. Also Chefs und Führungskräfte sind nicht die alleinigen Helden in so einer ganzen Geschichte, sondern ich hatte ein Team um mich herum, was ich als Führungskraft in die Lage versetzen sollte, komplett handlungsfähig auch zu sein. Und das ist auch hier wieder ein ganz wichtiger Punkt, gerade zum Thema Hope and Trust Leadership, weil es ist eine ganz entscheidende Sache für Führungskräfte, das auch zu verstehen. Ich brauche Menschen, um erfolgreich zu sein, weil ich kann es nicht alleine.
Jetzt hattest du diese Aktion, diese Mission, 14 Tage warst du der Hauptdarsteller und viele Hauptdarsteller und Schauspieler erzählen ja, dass sie nach der Vorstellung in ein Loch fallen und gar nicht mehr so mit sich anfangen können. Wie ist es dir ergangen und was soll bleiben aus deiner Sicht nach dieser Mission, nach dieser Aktion?
Also bin ja jetzt insgesamt gut 3.800 Kilometer gefahren und habe dabei verstanden, dass Bewegung alleine noch keine Veränderung ist. Die Bewegung alleine ist nicht die Veränderung. Du kannst dein Ziel, in dem Fall war es Vancouver, erreichen und innerlich trotzdem am Ausgangspunkt stehen bleiben. Ich erlebe das sehr oft auch in Workshops. Du hast Erkenntnisse und am nächsten Tag wird aus einer Erkenntnis leider keine Lernkurve und der gleiche Scheiß bleibt genauso wie vorher. Und ich glaube, deshalb muss Hoffnung eine Konsequenz haben. Verhalten muss eine Konsequenz haben. Du musst eine Entscheidung treffen, ein überfälliges Gespräch führen, Verantwortung teilen oder eine Ausrede beenden. Ich habe in Vancouver ganz klar die Frage gestellt, welche Ausrede endet heute? Also Hoffnung gibt Richtung, Vertrauen aktiviert Menschen. Führung beweist sich darin, dass was du morgen in deinem Verhalten anders tust. Und deswegen glaube ich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hängen geblieben ist, der wichtigste, wir müssen aufhören mit konsequenter Inkonsequenz. Das ist einer der größten Herausforderungen gerade, die wir haben. Warum? Weil wir Inkonsequenz von Kindheitsbeinen trainiert bekommen und vorgelebt bekommen. Und zwar Inkonsequenz, dass eine Inkonsequenz keine Folge hat. Ich mache so ein Lieblingsbeispiel. Ich bin mit meiner Frau im Flugzeug gewesen und hinter uns hat eine Familie gesessen mit einem 8-jährigen Jungen. Und der wurde irgendwie nach 2 Stunden total quengelig. Und Mama sagt dann irgendwann völlig genervt in dem Flieger zu dem Kurzen, du pass mal auf, wenn du jetzt nicht aufhörst und bist jetzt nicht still, dann gehen wir sofort nach Hause. So, und das sind so Dinge, wo wir merken, wir bringen unseren Kindern schon bei, dass das, was wir sagen, folgelos bleibt. Und das zieht sich durch unsere Gesellschaft. Das kriegen wir vorgelebt. Ich muss nur die Nachrichten anmachen und ich sehe jeden Tag, dass Inkonsequenz keine Folge haben muss, sondern dass es weiterläuft, egal in welcher Position wir in diesem Lande stehen. Und ich sehe in den Firmen, dass Inkonsequenz Tagesgeschäft ist. Da ist ein Geschäftsführer, der weiß ganz genau, dass er mit seinem Projektleiter oder mit seinem Abteilungsleiter reden muss, weil der bringt zwar die Zahlen, aber der geht mies mit seinen Leuten um und die Leute fangen schon an, sich zurückzuziehen und der Erste aus der Abteilung hat schon gekündigt. Aber der Chef schnappt zurück und sagt, oh, ich rede mit dem lieber nicht, weil sonst, wenn der mir nächste Woche eine Krankmeldung reingibt, habe ich ein Problem und ich bin inkonsequent. Und das ist etwas, wo ich merke, alles, was ich seit Jahren Leuten in der Führung beibringe. Wir sind jetzt an einem Punkt, und ich habe gerade letzte Woche in einem Workshop das genauso gemacht. Ich habe in einem Workshop gesessen und habe den Teilnehmern gesagt, pass mal auf, wir arbeiten jetzt seit einem Jahr. Ich höre von euch seit einem Jahr die gleiche Scheiße. Wenn ihr heute nicht anfängt, konsequent zu werden, und ich fordere das jetzt ein, dann gehe ich lieber Motorrad fahren. Aber das tue ich mir nicht an. Weil entweder wollt ihr die Veränderung, aber dann müsst ihr euch die Frage stellen, welche Ausrede endet heute? Und wann fange ich an, konsequent mich zu verhalten. Und Konsequenz hat nichts mit Härte zu tun, sondern Konsequenz bedeutet, ich treffe eine Entscheidung und ich gehe bewusst den nächsten Schritt, weil ich auf die nächste Stufe und ich die nächste Entwicklung haben möchte. Und wir als Führung müssen das vorleben. Das ist unser Auftrag und ich glaube, einer der wichtigsten, und das ist für mich der Kern, wir müssen anfangen, Hope and Trust sehr konsequent in unserem Führungsverhalten und unserem Kommunikationsverhalten umzusetzen und zu leben. Und da schließe ich mich mit ein. Ich habe für mich gemerkt, wie inkonsequent ich an vielen Stellen bin, selber in meinem Job. Ich habe ja selber Mitarbeiter bei mir im Unternehmen. Ich bin ja kein Einzelkämpfer. Und ich festgestellt habe, auch in meinem Verhalten, auch im Alltag, wo ich auch konsequenter werden muss. Und das ist für mich die wichtigste Erkenntnis dieser Tour.
Das wäre zwar ein schönes Schlusswort, aber ich hätte noch eine Frage. Und zwar war die Mission war ja mit 1,8 Millionen Views und Impressions auch kommunikativ sehr erfolgreich. War dieser Erfolg planbar oder entstand die große Resonanz gerade deshalb, weil die Geschichte echte Unsicherheit, Verletzlichkeit und ungeplante Wendungen gezeigt hat?
Ich habe einige Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die mir zwischendurch WhatsApp-Nachrichten und auch E-Mails geschrieben haben, die zum Beispiel gesagt haben, Mensch Ben, das hat sich nach dem dritten Tag irgendwie gelesen wie so ein Krimi. Und wir haben morgen schon immer auf 7.30 Uhr gewartet, weil wir wissen wollten, wie es weitergeht. Ich glaube, wenn alles aalglatt durchgegangen wäre, wäre es nur halb so interessant gewesen vom Lesen, weil das nicht das Leben ist. Das Leben ist nicht aalglatt, sondern das Leben hat Herausforderungen, das hat Scheitern und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, wir müssen auch ganz ehrlich sein, Menschen lieben es auch Scheitern, sich anzugucken. Und deswegen gibt es ja auch genug Fernsehformate, die man sich gerne abends irgendwie anguckt, von ganz verrückten Sachen, von D-Max bis, was weiß ich, Amazon Prime, von irgendwelchen Leuten, die in der Wildnis hocken, weil man ganz genau wissen, wie lösen die das jetzt? Oder heult er jetzt einen halben Tag und fährt jetzt nach Hause oder so Geschichten? Also das ist schon ganz spannend und ich glaube, das hat auf der einen Seite dieses Interesse geweckt. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, und auch die Rückmeldung habe ich gekriegt, dass sie gesagt haben, es war sehr authentisch, weil ich wollte nichts vorspielen, sondern ich wollte diese Leute sehr nah auch an mich ranlassen. Und zwar, dass ich nicht als Klugscheißer wirke, sondern das rüberkommt zu sagen, hier, ich habe gerade selber eine Herausforderung und ich merke gerade die Fragen, die ich hier gerade formuliere, die ich jeden Abend aufgeschrieben habe und die Berichte, die ich gemacht habe, das kam von mir, das kam aus dem Inneren, aus der Überzeugung in dem Moment und aus den Dingen, die ich selber auf der Tour reflektiert habe und ich muss ehrlich sagen, auch jetzt nach der Tour, jeden Tag noch reflektiere. Ich bin fast am Überlegen, ob ich mir nicht noch mal eine Woche Auszeit nehmen muss, um noch mal all diese Themen auch für mich noch mal zu durchdenken, zu reflektieren, zu verarbeiten, um die wichtigen Entscheidungen. Ich habe einige wichtige Entscheidungen getroffen in dieser Zeit auf dem Motorrad, die konsequent ich jetzt gerade umsetze. Aber das war, glaube ich, auch mit eines der Punkte. Es ging nicht hier um eine Hero-Story zu zeigen, sondern zu sagen, komm, es ist interessant, es ist Abenteuer, es ist was Außergewöhnliches, aber es hat eine hohe Nahbarkeit und ist sehr persönlich und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum es so eine hohe Resonanz hatte.
Du hattest also keinen 14-Tage-Redaktionsplan und das war alles schon vorgeschrieben. Scripted Reality sozusagen?
Nichts, gar nichts. Nee, mein Team hat mich vorher gefragt, ob ich nicht für jeden Tag die Themen schon mal vorbereite, damit ich einfach genug Zeit habe. Und ich habe mich sehr bewusst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte die aktuellen Sachen, A, die mich betreffen, B, die ich an dem Tag erlebe, und C, die aktuell eine Relevanz haben, nehme ich mit. Ich habe mir natürlich im Vorfeld dieser Tour, das muss ich ehrlich sagen, sehr genau überlegt und habe recherchiert, was sind wichtige Fragen und Themen, die ich auch zum Beispiel aus meinem Workshop, aus den Begleitungen, aus den Beratungen, die ich habe in Firmen, auch immer wieder auftauchen gerade. Und ich habe so eine Riesenliste mit, für mich so mit 60 Themen ungefähr gehabt, wo ich genau gewusst habe, die ich gesammelt hatte im Vorfeld. Das ist eine Frage, die hat mir ein Teilnehmer gestellt. Oder hier habe ich einen spannenden Artikel zugelesen, wo ich merke, ja, das hat eine Resonanz. Und ich habe dann jeden Tag immer, wenn wir ankamen in der Unterkunft, da fing die Arbeit eigentlich erst an für mich, weil ich dann überlegt habe und gesagt, was habe ich heute erlebt? Was war für mich heute wichtig? Welches Führungsthema steckt da eigentlich dahinter? Und dann habe ich angefangen, diese Artikel dann zu schreiben. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir meistens erst abends um 23 oder um Mitternacht erst im Bett waren und auch wenig geschlafen haben, weil es dann am nächsten Morgen schon zwischen 7 und 8 dann wieder weiterging. Aber es war super und das war genau richtig so und ich würde es beim nächsten Mal genau wieder so machen.
Hört sich gut an. Kannst du eine deiner Entscheidungen mit uns teilen, wenn sie nicht zu privat ist, die du da getroffen hast?
Auf jeden Fall. Eine wichtige Entscheidung ist für mich, ich bringe Führungsleuten immer gerne bei, dass ich sage, wirksame Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn wir geklärte Beziehungen haben miteinander. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich seit vielen Jahren mir eingeredet habe, in einer ungeklärten Beziehung, das ist nicht die Beziehung mit meiner Frau, sondern mit einer sehr guten Freundin, damaligen guten Freundin, ist mir aufgefallen, wie inkonsequent ich war in meinem Verhalten. Und ich habe in meiner Inkonsequenz mir eine rote Schleife darum gebunden, habe mir oft eingeredet, dass ich richtig gehandelt hätte die letzten 8 Jahre. Und ich musste feststellen, dem war nicht so, sondern ich lag falsch. Und ich habe mir vorgenommen, das zu klären, sofort nach der Tour. Und ich habe tatsächlich nach der ersten Woche, wo ich wieder zu Hause war, das habe ich mir fest vorgenommen, habe ich angefangen, wieder Kontakt aufzunehmen, weil ich sage, ich muss hier was regeln, muss hier was klären. Ja, das ist sehr privat und sehr persönlich, aber ich habe da keinen Stress, drüber zu reden. Wir sind keine Maschinen, auch wir versagen. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, das muss ich aufräumen. Und das war einer der wichtigen Entscheidungen für mich, die ich festgestellt habe, ich muss hier ein Gespräch führen. Nicht um Dinge klarzustellen, sondern vielleicht auch herzugehen und zu sagen, du, ich habe falsch gelegen, es tut mir leid.
Sehr konsequent. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Wie bist du zu einem Berater geworden, zu einem Speaker, zu einem Buchautor? Und was treibt dich heute noch an? Was macht dir besonders Spaß?
Ich habe eigentlich meinen Ursprung im Marketing und Sales. Ich war früher Art Director in einer Kommunikationsagentur, bin dann mit Anfang 20 sehr jung durch eine Ausgliederung in der Firma geschäftsführender Gesellschafter geworden und habe sofort Mitarbeiter gehabt. Das ist jetzt 25 Jahre her. Das heißt, ich war nie alleine. Ich habe immer Leute gehabt und ich habe vor allen Dingen sehr stark lernen müssen, auch durch externe Sparringspartner, was es bedeutet, wirksam zu führen, weil ich konnte das auch nicht. Ich hatte das nicht gelernt. Ich habe dann irgendwann angefangen, 2-jährige Business Coach Ausbildung zu machen und eine Mediationsausbildung zu machen. Ich habe einige Trainerlizenzen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss anders kommunizieren lernen und ich muss wissen, wie Menschen funktionieren. Ich habe irgendwann angefangen, diese Firma umzubauen als Strategiehaus und Unternehmensberatung, weil ich gemerkt habe, wir müssen gerade im Mittelstand das Thema Strategien, Businesspläne und Aktivitäten in Kommunikation und im Sales anders steuern. Und irgendwann, das war ein Zufall, kam irgendwann der Geschäftsführer zu mir und sagte, Ben, ich habe hier ein Thema, können wir mal alleine reden? Und dann kam die nächste Anfrage, ich habe hier ein Führungsteam, kannst du mit denen mal reden? Und auf einmal wurde ich vom Strategieberater mehr und mehr zum Begleiter und Sparringspartner für Führung. Und zwar ganz speziell im Mittelstand. Und das habe ich über viele Jahre durchgeführt und habe dann in den letzten Jahren mehr und mehr die Firma komplett in diese Richtung gesteuert, weil ich gesagt habe, das ist das Wichtige. Ich möchte, dass Führungskräfte wirksam sind und ich möchte den Mittelstand prägen und verändern. Und es gibt einen wichtigen Satz für mich, das ist so mein Nordstern, so wie es mal formulieren, dass ich Menschen und Organisationen begleiten möchte, über Grenzen, kraftvoll und sicher in neues Land. Was auch immer dieses neue Land heißt. Das kann Transformation sein, das kann Änderung in einem Geschäftsmodell sein, das kann etwas sein, wo wir gerade einen Riesenkonflikt in der Company haben und. Aber über Grenzen in neues Land zu bringen. Und da merke ich, da schlägt mein Herz für, nicht für die Standardthemen. Ich sage immer, wenn ihr ein Standardkommunikationsseminar habt, dann frag mich bitte nicht, weil das ist nicht meine Baustelle. Aber wenn es darum geht, was in Bewegung zu bringen, vielleicht auch in Bewegung bringen, was andere noch nicht geschafft haben, in Bewegung zu bringen, das passiert mir nicht selten, dann bin ich total da und dann bin ich engagiert und da steige ich voll ein und ich liebe es, da an der Front zu sein. Und das hat auch dazu geführt, ich habe bis vor ein paar Jahren ja 30 Mitarbeiter gehabt bei mir in der Firma. Das hat auch dazu geführt, dass ich gemerkt habe, diese Passion hat mich dazu gebracht, auch zu sagen, ich werde wieder kleiner, weil ich es liebe, an der Front zu sein. Mit einem kleinen SWAT-Team. Und dann habe ich mich damals, 2016, dafür entschieden, nicht zu expandieren und noch größer zu werden, sondern wieder zurückzubauen, zu reduzieren und mit einem kleinen Team im Mittelstand dafür zu sorgen, dass Führungskräfte wirksam sind. Und zwar nicht nur aus der reinen Theorie, das war mir immer ganz wichtig. Ich finde, es gibt viele Berater und gerade auch Führungsberater, die haben noch nie in ihrem Leben Leute geführt. Die kennen die Themen aus der Theorie. Und ich sage immer, das ist Quatsch, du musst wissen, wie sich das anfühlt. Du musst wissen, wie scheiße schmeckt, um darüber reden zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wo ich ganz viel von dem, was ich selber falsch gemacht habe, wo ich selber meine Herausforderungen hatte, und zwar auf allen Ebenen, das mit zu integrieren heute. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich der Riesenfundus, den ich heute mitbringe, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass vieles von denen, was die mir erzählen, auch privat und persönlich, ich sage, ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe vor vielen Jahren schon selber an so einer Situation gestanden oder mir ist meine Ehe um die Ohren geflogen oder ich stand morgens vor der Spülmaschine und wusste nicht, wie ich sie ausräume, weil ich einen Erschöpfungszustand hatte oder so Dinge. Das sind alles Sachen, die kenne ich, weil ich habe sie selber erlebt. Das ist etwas, wo ich es liebe, Menschen in Bewegung zu bringen. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit. Ich komme ja aus einer Pfarrers-Pastoren-Familie. Und ich habe manchmal so ein bisschen, auch gerade in meinen Vorträgen und Workshops, ein bisschen so einen pastoralen Ton drauf. Den kriege ich auch nicht weg. Das ist so. Aber ich glaube, der Mittelstand verträgt ab und zu mal ein bisschen mehr Klartext. Und das kann ich. Und deswegen liebe ich meinen Job. Meine Tochter hat mich mal gefragt, Papa, wie verdienst du eigentlich dein Geld mit? Da habe ich kurz mal überlegt und habe zu ihr gesagt, weißt du was, ich werde dafür bezahlt, dass ich Führungskräfte und Chefs so richtig auf die Füße treten darf. Also nicht, um ihnen weh zu tun, aber um ihnen Dinge aufzuzeigen, um sie wirksamer zu machen. Und das finde ich geil. Also Leute wirklich in die Wirksamkeit zu bringen, vor allen Dingen jetzt in den Zeiten, die nicht normal sind, weil ich glaube, die Zeit, in der wir gerade leben, jetzt zeigt sich, wer Führung verstanden hat und Führung kann. In einfachen Zeiten ist das Pillepalle. In herausfordernden Zeiten, das ist Führungs- und Management-Time. Also das heißt, jetzt kann jede Führungskraft beweisen, dass sie was kann und was verändern will. Und vor allen Dingen auch in welcher Qualität. Und das liebe ich und da bin ich gerne on board.
Das muss jeder ja mal anfangen und kann auch gar keine Erfahrung haben unter Umständen am Anfang. Würdest du jedem dann einen Mentor empfehlen zu Beginn oder wie soll jemand darauf vorbereitet werden, der jetzt plötzlich so eine Führungsaufgabe zugewiesen bekommt?
Auf jeden Fall. Also ich kann nur empfehlen, ein Mentor, ich würde sogar sagen, ein Mentor ist super aus dem eigenen System. Das heißt, ich würde hergehen und sagen, er sollte einen Mentor haben, der aus der eigenen Company kommt und er sollte zusätzlich einen Sparringspartner haben außerhalb des Systems. Und ich sage bewusst Sparringspartner und nicht Coach, weil ich glaube, dass Coaching alleine in den jetzigen Zeiten nicht mehr reicht. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich eine sehr starke Kombination fahren muss zwischen unterschiedlichsten Kombinationen und Führungskräfte brauchen heute Sparring. Sie brauchen nicht Coaching, die nur über Fragestellungen geht, so Hilfe zur Selbsthilfe, sondern sie brauchen an vielen Stellen einfach auch mal ein bisschen, dass man mal ganz hart vorne segelt. Und das ist mit Coaching manchmal ein bisschen schwierig, aber deswegen glaube ich, ja, Sparring von außen ist super und das brauchen junge Führungskräfte, das ist das eine. Und Mentoring aus dem System intern halte ich für sinnvoll in so einer guten Kombination. Ja.
Führungskräfte als Hoffnungsträger. Hoffnung bedeutet nicht, Schwierigkeiten auszublenden, das habe ich mitgenommen. Oder so zu tun, als wäre schon alles gut. Sie entsteht dort, wo Menschen auch unter unsicheren Bedingungen eine Richtung erkennen, Handlungsmöglichkeiten sehen und darauf vertrauen, dass sie den Weg nicht alleine gehen müssen. Und du hast mit der Mission Hoffnungsträger gezeigt, dass es weit mehr als ein außergewöhnliches Motorradabenteuer war. Es hat sichtbar gemacht, was Führung heute leisten muss. Orientierung geben, Verantwortung übernehmen, Hilfe annehmen und auch dann handlungsfähig bleiben, wenn der ursprüngliche Plan nicht mehr trägt. Vielen Dank, Ben, für das Gespräch, für deine persönlichen Einblicke und für die Impulse, die Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte daraus mitnehmen können. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke für deine Einblicke.
Danke für die Einladung.
Gerne. Weitere Informationen zu Ben Schulz und seinem Buch Führungskräfte als Hoffnungsträger und seiner Mission gibt es wie immer in den Shownotes. Das werden wir alles verlinken. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, abonnieren Sie Themenradio, damit Sie noch weitere neue Impulse für Management, Führung und Unternehmen nicht verpassen. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.